SRF 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, mein Name ist Hannes Hug. Mein Gast, der heisst Dominique Deville und ist 38. Dominique Deville ist kein Künstlername, er ist sein bürgerlicher Name. Er ist Kindergärtner, Punkmusiker, Konzeptentwickler. Zum Beispiel für die Stadt Luzern hat er eine Anti-Littering-Kampagne erfunden und mitentwickelt. Er ist Entertainer, Performer. Er hat sich als Clown verkleidet, der Kinder verschreckt per Auftrag und dann nach einer Woche den Kindern eine Torte ins Gesicht schleudert. Er ist Spielerfinder. Dominique Deville, was seid ihr eigentlich am liebsten?
Ja, dazu, dass, was Sie, Herr Hug, gerade aufgezählt haben, muss er doch einige Korrekturen anbringen. Erstens einmal haben Sie sich natürlich gerade die Kampagne ausgesucht, wo jetzt mir am wenigsten im Sinn steht, dass er eine Littering, Anti-Littering-Kampagne entwickelt. Das habe ich ja durchaus gemacht, aber normalerweise richtet sich meine Kampagne nach meinen Interessen. Das sind meistens zum Beispiel Zombies oder so etwas, was ich auch gerne mache. Und zweitens, da muss ich auch ganz klar erkennen, dass ihr vom Radio doch eher am 20 Minuten orientiert, wenn ihr eure Sachen einholt. Weil 20 Minuten hat geschrieben von dem Clown, dass ich da ein Kind verschrecke und denen Kühe ins Gesicht hinschmeisse. Das stimmt vehement natürlich nicht. Ich habe wirklich Erwachsene erschreckt und ihnen tot.
Ich stütze mich auf eine Berichterstattung von der Huffington Post, das ist ein amerikanisches Qualitätsblatt. Da geht es natürlich vor allem darum, dass in Amerika das grosse Kreise hat gezogen, eure Kampagne mit dem Scary Clown. Aber notabene, die Frage habt ihr immer noch nicht beantwortet. Was macht ihr eigentlich am liebsten? Wer seid ihr am liebsten?
Am liebsten bin ich eigentlich immer noch mich selber, Dominique Deville. Dann kommt natürlich die nächste Frage, wann sind Sie das denn wahrscheinlich? Und da würde ich sagen, daheim. Mhm. So langweilig, wie es klingt, aber so ist es jetzt halt einmal.
Warum langweilig? Warum
ja, aber das wahrscheinlich alle sagen, oder? Wo irgendwie auf der Bühne stehen oder etwas performen, sagen immer, ja, wo bist denn du dich selber? Daheim bei meinen Kindern und bei meiner Familie kann ich ganz mich selber sein. Mhm. Und das sage ich jetzt auch so, aber es ist wirklich wahr.
Also wie seid ihr denn daheim mit euren zwei Kindern und euren Lebenspartnern?
Ich?
Ja.
Ja, das pendelt, wie gesagt, also gar nicht immer gut aufgelegt, wie ich das auf einer Bühne setze oder müsste sein oder auch bei einem Radiointerview. Da dürfen wir auch mal schlecht gelaunt sein.
Aber also, du dürft hier sein, wie der will.
Ja, das ist mir
unser Gast.
Aber auch zum Beispiel, ich lache viel und ich bin eigentlich ein Mensch, wo normalerweise überhaupt nicht viel lacht. Und auch das klingt ein bisschen klischee-mässig, aber es ist so, dass ich sehr viel ab meinen Kindern lachen kann, was ich sonst nie haben können.
Der hat jetzt klar getrennt, daheim bin ich mich, daheim bin ich wohl, daheim bin ich entspannt, dort lache ich auch mal. Auf der Bühne habe ich den Drang zum Performer. Gibt es da eine klare Trennung zwischen denen, Dominique Deville, so im Wesen, auch im Kern?
Ja, auch das wird man sich natürlich nie eingestehen selber, weil das gehört mir auch von diesen, wie gesagt, von diesen ganzen grossen Künstlern. Aber auch da muss ich sagen, ist auch ein Klischee, das so ist. Ich versuche zwar möglichst immer mich selber zu bleiben, aber sobald du auf eine Bühne gehst oder das Mikrofon von der Schnarre hast oder so etwas, dann gehst du irgendwo in eine Rolle rein. Und weil jetzt rede ich auch sehr wach und sehr, sehr energisch, aber bin eigentlich todmüde und kaputt. Also daheim würde ich jetzt auf dem Sofa liegen, wenn es mich zulassen. Aber da sitze ich jetzt und performe quasi.
Also ihr habt das Gefühl, wenn man auf der Bühne ist oder vor einem Mikrofon sitzt, dann muss man auch liefern?
Ja, schwierige Frage. Auf eine Art, will man denn liefern? Also bei mir geht dann so einen Schalter rum, dann liefere ich auch. Ob man muss... Ja, da kommen wir dann später auf die Frage wahrscheinlich zurück, wenn es darum gegangen ist, wo ich irgendwie in welchen Kellerclubs irgendwie meine Performance gemacht habe oder mein Punkrock-Zeug gemacht habe. Und dort ist es wirklich nicht darum gegangen, weil ich habe meistens nur draufgelegt, dass ich irgendwie den Leuten etwas geboten habe finanziell. Und habe auch mich natürlich dort ausprobiert und habe dort gedacht, da muss ich überhaupt nicht, da mache ich einfach so, wie es mir passt. Und jetzt, wo das so ein bisschen grössere Reise zieht, will man natürlich auch, merkt man auf einmal, das kommt an, ich kann irgendwie auf grösseren Bühnen auftreten, die Leute kommen schauen, nicht nur Freunde oder Kollegen, sondern wirklich Leute, die mir gehört haben, irgendwie zahlen auch Geld. Und da will man dann natürlich auch das Bestmögliche bieten halt, ja.
Also ihr fühlt euch da auch irgendwie verpflichtet?
Das auf jeden Fall, doch, doch.
Seid ihr ein Dienstleister?
Oh ja, manchmal schon. Ja, doch, doch, auf jeden Fall, doch, doch. Doch, das bin ich, ja.
Ja, vorhin gefragt, wer seid ihr am liebsten, als was werdet ihr denn am liebsten beschrieben? Das ist ja vielleicht auch noch wesentlich zum Verstehen, wer ihr seid.
Ja, so wie Sie das gemacht haben am Anfang, ist das schon nicht schlecht. Ich wollte eigentlich als Person wahrgenommen werden, die viele Sachen machen kann, viele Sachen gemacht hat auch, vieles ausprobiert. Halt eben das, so sage ich mal, aus meiner Sozialisierung, aus dem Punkrock, aus dieser Szene, wo so Do-it-yourself-Gedanke, dass man einfach alles machen kann, wenn man es nur will. Und das ist es. Wenn ich Lust habe, Musik zu machen, mache ich Musik. Wenn ich Lust habe, etwas zu schreiben, schreibe ich einen Text. Also, ja, eine vielfältige Person mit vielen Interessen.
Der hat viele verschiedene Ideen, viele verfolgt er auch von denen. Was hat er heute schon für eine Idee gehabt? Obwohl der Mühe Zeit wieder gesehen.
Ja, heute habe ich an zwei Sachen wirklich ernsthaft überlegt, als ich mit dem Velo in den Kindergarten gefahren bin, um zu arbeiten. Das eine war, dass ich im Augenblick mit meinem guten Freund und mit meiner Freundin zusammen ein Bandprojekt habe, ein rein elektronisches Industrial-Projekt. Und da so ein bisschen Songideen mit Zweck gebastelt. Ich habe sogar etwas gemacht, was ich eigentlich auch nie mache, weil ich habe ja nicht so ein tolles Handy, ich habe ja ein älteres Handy. Ich habe versucht, so eine Aufnahmefunktion zu finden und habe eine Liedmelodie darin gesungen, gerade wo ich vor dem Kindergarten gestanden bin. Das habe ich überlegt.
Wie ist die gegangen?
Das weiß ich nicht, da müsste ich jetzt auf dem Handy nachschauen. Okay. Aber da ich noch nicht herausfinden kann,
wie man es wieder
gelöst. Ja, es ist abgespeichert, aber ich muss es noch einschauen. Das habe ich wirklich das erste Mal gemacht. Und das zweite war, dass ich heute mehrmals darauf angesprochen worden bin, oder auch gestern Abend einen Auftritt hatte, wenn dann mein nächstes Programm kommt. Das jetzige, wie gesagt, Kinderschreck läuft jetzt seit einem halben Jahr und irgendwann Frühling 15 sollte dann mal das zweite kommen und ich wirklich keine Idee gehabt. Und heute ist es doch schon wieder eher so in eine Richtung gegangen, die ich mir hätte vorstellen können.
Also da kommen so Ideen und die flattern her und dann werden sie genutzt oder nicht?
Genau, ja. Genau. Also das ist dann meistens bei mir ist wirklich so klassisch, ich schlafe einmal drüber und wenn ich es am nächsten Morgen noch gut finde, dann tue ich es weiter bearbeiten. Und noch ein Spiel, bin ich auch gerade noch am Machen, ein witziges Kartenleck-Spiel, wo ich am Entwickeln bin und bin so am Kopf ein bisschen am Regeln durchgehen. Und ja, das sind so die drei Sachen.
Dir hat vorhin so ein bisschen geschildert, dass der Punkrock so wie eine Ventilfunktion hatte. Einfach Sachen mal ausprobieren, gar nicht zu viel nachdenken. Wie war es denn, als ihr ein Kind war? Wie seid ihr als Kind? Als Kind hat man ja das viel
mehr.
Nein,
es ist eben lustigerweise nicht ein Ventil bei mir gewesen. Also ich habe weder gegen irgendetwas müssen, wo ich die Musik entdeckt habe, gegen irgendetwas müssen rebellieren. Oder ich habe ein wahnsinnig offenes Elternhaus gehabt, wo alles möglich war. Und gegangen ist. Und ich habe nie müssen gegen meine Eltern rebellieren in dem Sinn. Oder auch gegen meine Lehre nicht. Oder gegen die Schule. Ich bin eigentlich mit allen immer sehr gut ausgekommen. Mir ist, wo das Punkrock-Ding ist, das ist wirklich so etwas, wo mir eben entsprochen hat. Also einfach so die Einstellung, wo die Leute, wo die Bewegung auch gegründet haben oder weitverfolgt haben, wo einfach mir entsprochen hat. Dort habe ich mich einfach gefunden. Und eben in dem kreativen Ansatz, dass wir einfach alles selber mal ausprobieren und machen. Und das habe ich dort mir wiedergefunden. Ja.
Die Frage hat er aber immer noch nicht beantwortet. Ja, wie seid ihr da gewesen als Kind? Ihr seid mit 6 bis 6 in München aufgewachsen und dann nach Luzern gekommen. Das mit 6 ist man ja dann schon so Kindesalter eigentlich. Da hat man schon einen Freundeskreis, da muss man sich zuerst mal behaupten. Ich habe in eurer Biografie gelesen, ihr seid dann schon mal als Klassenclown aufgefahren, damit man sich möglichst das Publikum kann binden, damit man sich auch positionieren oder ist das...
Ja, also ich muss sagen, das mit dem Klassenclown, das bin ich die ersten paar Jahre das eher unfreiwillig gesehen. Da bin ich relativ so, wie ich mich mag erinnern, bin ich relativ drunter gekommen. Ich bin auch eher klein gesehen,
von der
Gestalt her. Ich habe natürlich einen deutschen Akzent gehabt, was damals mal noch speziell war. Und ja, Aussenseite würde ich mir jetzt auch nicht bezeichnen, aber ich habe schon meine Freunde gehabt, aber ich kann mich schon erinnern, dass ich ein paar Mal in der Schule drangekommen bin und mich meine Mutter müssen brüllen und abholen. Ich habe dann auch die Schule gewechselt, unter anderem wegen dieser Problematik. Und dann in der neuen Schule, dort ist es dann aufwärts. Ich würde so sagen, ab 5. Klasse ist das Klassenclown-Ding gekommen.
Und wie seid ihr denn gewesen? Seid ihr jemand gewesen, der gerne mit Kumpels zusammen Sachen gemacht hat? Oder habt ihr dann schon Sachen für euch erfunden? Oder
nein, immer zusammen. Das? Also immer zusammen. Wirklich. Ich bin nicht so der Eigenbrödler. Ich suche mir auch immer so Leute, mit denen ich etwas zusammen machen kann. Jetzt ist auch das Kinderschreck, das ist jetzt eigentlich das erste Mal gesehen, das Solo-Programm, dass ich gedacht habe, doch, jetzt mache ich mal etwas ganz alleine. Und sonst habe ich mir immer meine Leute zusammengesucht und das ist schon als Kind so gesehen. Also ich habe immer da meine Gruppe gehabt und ein, zwei Freunde und mit denen haben wir dann gemacht. Also ich finde jetzt meine Kinder nicht wahnsinnig speziell, also ein spezielles Kind gewesen.
Was war euer liebstes Spiel gewesen? Oder auch vielleicht euer Traum? Vielleicht hätte euch jemand anders reingedacht oder so?
Ja. Wir haben einfach so die Buben-Sachen gemacht, wo man halt macht, wenn man irgendwie so 10 ist, wo man heute, wie gesagt, wahrscheinlich gerade im 20 Minuten landet, wenn das auskommt. Also wir sind wirklich in der Nachbarschaft in den Keller eingebrochen. Wir haben, ich kann mich noch erinnern, Umweltdetektive gespielt. Und mein Elternhaus ist gerade am Schulweg gelegen. Und dann habe ich mit dem Nachbarsbub zusammen das Detektivteam gegründet, kann ich mich noch erinnern. Und dann am Mittag haben wir dann die jüngeren Kinder abgefangen, die in die Schule wollten, und haben die bei uns im Keller gespielt und haben sie verhört. Einen Mittag lang. Also das sind so, in unserem Keller sind so 5 Kinder gefangen gewesen. Wo wir dann einfach zu knallharten Stunden lang verhört haben, Fingerabdrücke genommen haben.
Und aber Umweltdetektive? Also,
das sind so die TKKG-Ideen.
Ah, okay. Aber haben sie sich da etwas zu schulden gekommen?
Ja, das hat sich dann herausgestellt. Wir haben also Abfall zusammengesammelt, Fingerabdrücke entnommen dem Abfall mit den Techniken, die man hat können in diesen Übshäftchen und Spicken und so weiter nachlesen und haben dann das halt knallhart angewendet. Weil sonst hat es ja nichts wahnsinnig Interessantes gegeben, dort wo ich aufgewachsen bin, Horb.
Also eigentlich wohlmeinende pädagogische Konzepte remixen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und dann Umweltdetektiv. Genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, Kinderschreck, euer erstes eigenes abendfüllendes Programm. Ihr macht aber auch ein super Action-Monster-Mega-Mitmachtheater für Kinder. Mhm. Und ihr seid Kindergärtner, ausgebildete Kindergärtner. Warum spielen eigentlich Kinder so eine grosse Rolle in eurem Leben?
Oh, ja, jetzt kommt auch die Klischee-Antwort, weil ich selber noch ein Kind bin, wahrscheinlich.
Ich finde, das wäre ja ein Glück, wenn es so ist.
Das, ja, das...
Seid ihr denn selber noch als Kind?
Ich kann es nicht so, ich bin einfach ich. Ich kann es nicht sagen, weil ich mich schwer kann, in andere Leute irgendwie reinzudenken. Ich habe wenig Freunde, wo ich denke, oh, die benehmen sich jetzt aber wahnsinnig erwachsen oder die sind überhaupt nicht Kinder. Irgendwo ist jeder irgendwo noch ein Kindskopf.
Wenn man sich's recht nimmt, es gibt ja viele Situationen, dass man sagt, das darf man ja einfach nicht. Für mich ist es noch spannend zu wissen, jetzt für euch, was euch dazu führt, zu sagen, vielleicht könnte es ja sein, dass ich halt einfach immer noch ein Kind bin.
Ja. Nein, ich glaube halt wirklich, dass man zu den Kindern allgemein, man sollte besser zu ihnen schauen. Ganz allgemein, zu den Kindern.
Also was muss ich mir da drum?
Ja, ich habe das Gefühl, es kommen viele Sachen zu kurz in gewissen älteren Häusern, wo ich zum Beispiel damit aufgewachsen bin und so etwas wollte auch den Kind vermitteln. Also jetzt gerade mit dem Super Action Mitmach-Theater, wo es darum geht, dass er eben nicht ein Programm, oder beschreibt es ihm so, dass er nicht ein Programm mit für Kinder entwickelt und ihnen etwas darbietet, sondern Kinder in dem Alter, sagen wir mal zwischen 4 und 10, die wollen es selber machen. Also das heisst, das ist ein Theater, wo ich Kinder auf die Bühne hole, ein Kind halt und entwickle mit ihnen ein Stück raus, Kind bestimmt, mehr oder weniger, wo es durchgeht. Und das kann dann auch ganz abstruse Formen annehmen, wo dann für die Eltern, die unter Umständen ein bisschen schräg sind oder ein bisschen komisch, und was, das ist mein Kind und so weiter, warum will denn das jetzt irgendwie ein Tentakelmonster spielen, wo andere Kinder auffrisst? Und das wollte ich halt so ein bisschen, das wollte ich so halt ein bisschen rausholen und so Kind ihnen das ein bisschen bieten, ja. Das ist die Antwort.
Können wir dann noch sagen, es geht auch darum, noch eine weitere Facette stattzufinden vom Blick, wo man jetzt so im Allgemeinen auf Kinder hat, dass man sagt, sie sind herzig und er ist der Astronaut und sie ist Prinzessin. Oder ist das auch so ein bisschen eine von euren Motivationen, zu sagen, Kinder sind einfach kleine Menschen, aber sie sind Menschen, sie sind Persönlichkeiten, sie sind so verschieden wie wir auch? Oder ist das zu einfach?
Das ist vielleicht schon fast zu weit gedacht, würde ich schon fast sagen. Also, es ist ein Kind, das ist ganz schwierig, wenn man halt tagtäglich mit oder viel mit Kindern zu tun hat und mit ihnen arbeitet. Ja, eben, da gibt's die ganzen Ansätze, so, wirklich jedes Kind ist anders und individuell. Und das ist natürlich auch so, aber gleich, das kommt auch im Programm ein bisschen überspitzt vor, ist es so, dass sich die Charaktere immer wieder wiederholen von Klassenzug zu Klassenzug. Es sind immer, du kannst immer so die so ein bisschen schon mal Grund zuordnen. Und das macht auch jeder Pädagoge, Lehrer oder Kindergärtnerin, um sich die Arbeit auch ein bisschen einfacher zu machen. Ich sehe ein Kind als Kind und ich habe da gar nicht irgendwie jetzt so, das weiter philosophisch
ausschlachten. Wie sind die Rückmeldungen von den Kindern, die ihr unterrichtet im Kindergarten? Ihr habt eine Stellvertretung oder also ein kleines Pensum. Es ist ein Deutschaufbau, sehen wir dem richtig?
Ja, das ist, der Stadt Deutsch als Zusatzsprache. Das ist für, ich bin eigentlich zuständig, ich gehe in den Kindergarten zu der Kindergärtnerin und bin wie eine Stütze quasi, nehme auch mal Kinder zu mir, wo jetzt Deutsch nicht unbedingt mitbekommen oder Schweizerdeutsch daheim und tue mit denen halt dann die ganzen Inhalte, die die Kindergärtnerin macht, tue ich noch einmal aufarbeiten mit diesen Kindern. Das heißt es.
Und wie sind denn, also ich mich erinnere an meine Kindeszeit, da hat es elf Glöckchen geläutet schon und Taler, du musst
wandern. Das sind immer noch Klassiker, die man noch bringt. Das bringt man immer.
Es ist auch bei euch so.
Das ist auch bei mir
bei
so.
Bei euch in eurer Stunde. Das ist jetzt nicht so, dass es bei euch eine Tentakel-Seeschlacht gibt.
Ah, das kommt doch schon auch etwa vor. Also, wie gesagt, ich tue natürlich auch Themen an, die mich selber motivieren und die ganzen Abenteuer, geheimnisvolle Gruselthemen sind natürlich Sachen, die mich als Kind schon immer, seit ich denke, fasziniert haben, wahnsinnig fasziniert haben. Und das ist auch etwas, was mich motiviert. Und dann, klar, tue ich jetzt, sag ich mal, eher ein Seeräuberspiel auf den Tisch bringen, als irgendwie ein Papageienspiel, sag ich jetzt einmal. Oder Schmetterlingssammelspiel.
Also eher auch so ein bisschen die abgründige Seite von der menschlichen Existenz. Ich möchte aber lieber über die reden, nach eurem ersten Musikwunsch. Ihr habt euch von den Schliermerkind, das ist eine Erinnerung, die eine oder andere von uns Hörerinnen und Hörern sicher auch noch hat, aus seiner und ihrer Kindheit. Schliermerkind singen und erzählen, der Elefant im Zoo. Eine von euren Aktivitäten ist das sogenannte Vinyl-Orakel. Also, ihr könnt euch 7-Inch-Singles geben und ihr würdet einem dann quasi daraus etwas weiss sagen. Was würde jetzt Schliermerkind, der Elefant im Zoo, wenn ich jetzt das müsste orakeln für euch, aussagen über euch?
Ja, das kommt darauf an, was ich für eine Frage vorher gestellt
habe. Was hättet ihr für eine Frage gestellt?
Was hätte ich da für eine Frage gestellt? Wenn das rauskommt? Sie meinen jetzt, wenn das rauskommt? Aha. Ja, dann wäre die Frage, der Elefant, das passt jetzt mal so überhaupt nicht zu mir. Da wäre ich also enttäuscht von dem Orakel, wenn der so... Wenn der Song rauskommt. Nein, die Frage wäre, wird es mir irgendwann mal gelingen, wahrscheinlich mal einen tollen Musikhit zu schreiben? Weil das ist der Elefant auf jeden Fall.
Also der Elefant im Zoo, das wäre ja natürlich auch ein Sinnbild, wenn ihr sagt, ich habe nichts zu tun mit dem Elefant.
Das ist wirklich, das langsame, gemächliche, ruhige, gemütliche, auch dickhütige, sich wahnsinnig gut können erinnern an irgendwelche Sachen und in der Natur rumstampfen, viel essen und grau sein, das passt jetzt alles so nicht so auf mich.
Das heisst Reptilienhaus, gell? Und Reptilien sind Echsen und Schlangen. Pfui, das ist grusig. Da komme ich nicht mit von Schlangen, habe ich Schiss.
So, so. Jetzt gehen wir zuerst einmal miteinander schauen. Und dann sehen wir, dass eine Schlange gar nichts Grusiges ist.
Schliermerkind, der Elefant im Zoo. Gewünscht vom Dominic Deville, Entertainer, Kindergärtner, Punkrocker, Konzepter, Spielerfinder. Ja, wir könnten einfach sagen, Tausendsassa, oder? Lustigerweise, Schliermerkind, dort schließt sich ein Kreis, der unterrichtet ihn Schlieren. Also, aber die Wahl von den, im Augenblick, aber die Schliermerkind, die haben nichts mit dem eigentlich jetzt zu tun, warum man so eine Wahl auf die getroffen ist. Das ist
ja, doch, ein bisschen schon, auch. Es ist schon auch ein bisschen so eine kleine Verbeugung gegen Schlieren zu.
Mhm. Und da haben wir jetzt am Schluss auch gehört, wie man sagt, ja, Gabi, du musst nicht, du siehst ja euren Kinder, dass dann Schlangen nichts grusig ist. Also es hat so das, den Gestus von den 70er Jahren pädagogisch wohlmeinend. Der hat vorhin so ein bisschen angetönt, euch interessieren aber manchmal mehr auch die böseren Sachen oder die weniger schönen Sachen. Und die hat auch mit dem Clown, der Leute erschreckt, ich tue es jetzt extra präzisieren, wo Leute auflauert und dann, wo man kann gegen Bezahlung kann man euch ansetzen auf jemanden, der dann beobachtet, zum richtigen Moment verwünschen, um ihm Torte ins Gesicht zu schleudern.
Ja.
Und das ist so der scary Clown. Was fasziniert euch denn an der finsteren Seite, an der Schattenseite, an den Abgründen?
Das ist auch ganz schwierig. Das ist wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist etwas, wo von ganz früher her gekommen ist, dass mich das fasziniert hat. Ich habe mich zum Beispiel eine der ersten Erinnerungen gesehen, dass ich den Wiki sehr geliebt habe, den Hey Hey Wiki.
Wiki und die starken Männer.
Genau. Mhm. Das habe ich natürlich immer müssen schauen. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass es da Erfolg gegeben hat, wo so wie ein böses Abbild von dieser Wiki-Mannschaft auf sie trifft. Das sind so Piraten, die sind auch gleich ausgesehen, einfach schwarz und grau und sind so alle so bös und düsch gewesen. Und die haben ich wahnsinnig spannend, viel spannender gefunden als die Wiki-Mannschaft. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann immer die Folgen geschaut habe, immer gehofft habe, dass die Piraten irgendwann mal wieder auftauchen, was aber leider nie mehr passiert ist, oder nur einmal oder so. Das ist so meine erste Erinnerung. Ich kann es nicht sagen, was
ich daran reizvoll. Hättet ihr gerne Schiss gehabt? Hättet ihr gerne als
ja,
Kind euch gefürchtet?
Ja, ich habe sehr gerne Geisterbahnen gehabt. Habe ich immer noch sehr gerne. Ich habe auch wahnsinnig viele Geisterbahnen gebaut selber als Kind. Und habe schon immer so einen Spleen gehabt in die Richtung. Auch wenn ich so die ersten Bilderbücher, die ich hatte, die ich jetzt auch für meine Kinder wieder entdecke, da geht es einfach immer um die Themen. Also Tommy Ungerer war ein ganz grosser Name für mich, ein Zeichner, ein Illustrator, wo ja alle die Themen auf, wo immer irgendwie Zauber, Hexen, Menschenfresser, Räuber
und genau. Riesen
genau.
Und die haben auch immer Waffen und sie eigentlich blutrünstig, aber es gibt immer eine Figur, die dann die weichere Seite ihnen zum Klingen bringt und sie verlieren aber doch ihre Street-Credibility nicht, könnte man sagen. Mhm. Würdet ihr da sagen, das trifft auch auf euch zu?
Ja, ich bin ja nicht von Grund aus, hart oder bös oder irgendwie so etwas. Da bringt mich das zum Klingen. Ich weiß. Ich habe jetzt, wie gesagt, selber Kind bekommen. Und hat mich das irgendwo durch eine Weiche gemacht? Oder zahmer? Ich schaue ein bisschen besser zu mir selber. Ich habe mich selber früher körperlich nie geschont, jetzt ein bisschen mehr seit der Kind.
Also gehen wir mal zurück in die ruhige Phase. Ich würde sagen, die sind etwa 15 gewesen, wo ihr so die ersten Gehversuche gemacht mit Punkrock, mit Bands. Kaffeekränzchen hat es einen geheissen. Wie seid ihr denn eigentlich überhaupt in die Punk-Szene gekommen? Wer hat euch denn dort überhaupt eingeführt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist, ich bin leidenschaftlicher Pfadfinder gewesen. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo...
Mit dem Namen Mändli, muss man Mändli sagen.
Ja, das ist, glaube ich, so etwas, wo viel von meiner Persönlichkeit auch ausmacht, weil ich dort sehr viel also die Fantasie-Geschichten und so ausleben kann. Ja, Pfadilager und einer neben mir hat es im Zelt hat Tote Hosen-Kassettli gelost, auf und ab, zwei Wochen lang, immer die gleiche Kassette. Und dann auf einmal ist das so präsent gewesen und dann ist das sehr schnell bei mir gegangen. Dann habe ich sehr schnell meine Haare unbedingt färben und das weiss ich noch, das ist In Luzern ist das nicht gegangen. Also irgendwie, das hat niemand wollen machen bei mir oder nicht so richtig auch hingebracht oder wollen, also coiffeurmässig. Und dann bin ich auf München und habe das
eine Farbe machen. Eine Farbe wollen, eine bestimmte?
Ja, ich habe so pink wollen, so pink, ganz, ganz extremes pink. Halt so wie der Campino, dort in dieser Phase, der Sänger von diesen Toten. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann haben wir das einfach nicht mehr losgelassen. Dann ist man da von Band zu Band und ist so die ersten Konzerte gegangen. Und du hast gemerkt, okay, hat andere Leute getroffen, wo die gleichen, dazu mal ist ja das noch, wenn jemand ein tote Hosen-T-Shirt angehört, dann gewusst, das ist etwas Spezielles irgendwie. Das ist
wie ein Gott gewesen, man gehört
genau,
dazu, oder wie?
Also ich glaube, ich darf mich vielleicht noch glücklich schätzen, zu dieser letzten Generation zu gehören, wo das irgendwie noch so mit Gott funktioniert hat, wo man wirklich können, okay, der hat die Frisur, der hat die Schuhe, der hat das T-Shirt an, der muss irgendwie cool sein. Oder mit dem, was er etwas zu tun
haben. Der hat vorhin gesagt, Pfadi. Ich bringe Pfadi jetzt nicht gerade mit Punk zusammen. Das ist eigentlich
ich
so.
Auch nicht.
Aha.
Also gut, wir sind schon dort sehr. Ich bin ja dann auch Pfadi-Leiter geworden von dieser Abteilung. Und dann haben sie schon so die Pfadfinder in unsere Abteilung geschart, die auch so ähnliche Interessen hatten wie wir. Und deswegen ist dann die Pfadi-Abteilung auch fast eingegangen. Und lustigerweise, nachdem wir dann abgesetzt worden sind oder dann auch gegangen sind, irgendwann das wechselt, ja, jetzt sind ganz konservative Zug angenommen, die Pfade dort, wo ich herkomme. Also ist dann gerade so ins Gegenteil übergeschlagen.
Und Punk ist, hat ja dann auch so ein bisschen eine rauche Attitüde, wir haben es vorhin schon gesagt, ermöglicht einem sehr viel, also Avanti, Dilettanti, man kann einfach mal sich ausprobieren. Ich nehme aber an, das ist nicht von Anfang an schon so festgestanden. Gerade in diesem Alter geht es ja vor allem darum, sich ein bisschen abzugrenzen, ein bisschen zu provozieren. Und wie war denn das bei euch gewesen?
Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nicht gegangen, dass man irgendwie abgrenzt, es war etwas gesehen, wo mir entsprochen hat. Das hat mir einfach total angesprochen, die Mode, die Musik, das Verhalten. Das habe ich einfach wahnsinnig spannend gefunden. Das war wirklich so etwas, was ich schon immer gesucht habe. Ich bin vorher ein grossartiger Michael Jackson-Fan gesehen. Und der hatte ja auch so das Horrorvideo gehabt, Thriller und so weiter. Ja. Und wahnsinnig toll auch das Bad-Video gefunden mit dieser Gang, mit diesen Lederjacken und so die harten Beats und so. Und irgendwo habe ich das dort in dem Punk wieder gefunden. Dann sind die deutschen Texte natürlich dazu, die man sehr gut verstanden hat. Ich meine, da hat es dazu mal auch noch nicht so viel gegeben. Da hat es noch keine, ja, wir reden da von 90er Jahren, Ende 80er Jahren, da hat es noch nicht eine deutsche Pop-Szene gegeben, die Junge gelost haben. Das war entweder Schlager gewesen, oder dann hat es schnell mal aufgehört mit deutscher Musik. EHV war auch ein grosser Einfluss.
Das erste allgemeine für uns.
Genau, das war mein erstes Konzert. Auch da merkt man schon ein bisschen. Und das Punk hat dann halt das alles, das Lederjacke mit dem Verrückten von diesen EHV, hat das irgendwie zusammengebracht und in Texten, die ich verstanden habe. Und ja, dann hat man das gemacht.
Und dann einfach auch von munter drauf los ausprobieren. Ihr habt geschrieben in eurer Biografie, in eurer Homepage, dass euer Vater hat gesagt hat, ja, Punk ist auch nur eine Phase. Ihr habt vorher auch gesagt, mehr oder weniger auch verständnisvoll vom Elternhaus aus, aber trotzdem, irgendwann muss man sich ja dann irgendwie auch wieder weiterentwickeln, einen Beruf lehren. Wie ist denn das bei euch gewesen, Kindergärtner und das?
Ja, Kindergärtner, das ist...
Also wir können es auch verkürzen und sagen, ihr seid einfach nur noch Punkmusik gespielt und keine guten Noten mehr gebracht.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin nie ein wahnsinnig schlechter Schüler gewesen. Ich habe schon immer sehr mehr rausgepickt, was mich interessiert und habe auch das separiert von dem, was mich nicht interessiert. Ich bin durchaus etwa mal in der Schule gewesen, der mit den meisten 6 im Zeugnis, aber der mit dem schlechtesten Durchschnitt von der ganzen Klasse. Weil mich einfach zum Beispiel Mathe und Physik und so Sachen, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, das abstrakte Zeug. Dafür bin ich halt gut im Turnen, Religion, Singen, Zeichnen, Aufsatz schreiben auch. Ja, das sind halt meine Stärken gewesen.
Und vermutlich wird Betragen noch da alles abgeschränzt haben, oder nicht? Oder seid ihr
ein braver Schüler? Ich bin nicht brav gewesen, aber ich bin überhaupt, also jetzt viel härtere Fälle gegeben bei uns. Nein, viel härter. Ich habe ja wahnsinnig lang, auch später, nichts getrunken, nichts geraucht, keine Drogen. Also, bist du fast ins höheren Alter, oder? Kann man schon fast sagen. Jetzt, wenn ich so zur Jugend rede. Nein, ich habe, wie gesagt, mich hat einfach das Kreative hat mich halt einfach gereizt an dieser Punkbewegung. Man hat bei dieser Punkbewegung immer das Bild von dem Irokesen-Typ, der in die Einkaufsmeilen um Geld schnurrt oder mit einer Fahrerkette schwingend durch die Innenstadt läuft am Wochenende. Aber es hat dann eben, mich hat aber die anderen Punks, die Düsseldorfer Schule, die es da nicht gegeben hat, wo alles eigentlich Kunststudenten gewesen sind, die eigentlich verrückte Sachen ausprobieren wollen, die noch nie da sind. Das haben wir schon immer mehr angesprochen.
Also das ist der eher auch so die 80er-Jahre-Geschichte. Ja. Also der Plan, FSK.
Ja, genau, so die Geschichte.
Und dann ist aber das Kindergarten-Semi gekommen. Wie ist denn das gekommen?
Das ist wirklich eine Notlösung gewesen, wo sich im Nachhinein als richtige gezeigt hat. Ich habe auch durch die Pfadi-Geschichte natürlich, was wolltest du machen, ist etwas gesehen mit Menschen. Mhm. Irgendwie mit Kind, dann wollte ich Lehrer werden. Und das mit der Lehrprüfung hat so überhaupt nicht reingehauen. Da bin ich richtig extrem brutal durchgesäbelt durch das Ding, durchgerasselt. Und dann zum Berufsberater. Und der hat gesagt, du, schau jetzt, entweder bist du Kindergärtner, wäre eine Möglichkeit, oder ich gesagt, ich bin Typograf bei dir, nach diesen Tests. Mhm. Und wer will schon Typograf werden? Dann bin ich ins Kindergarten, also habe ich ein Praktikum gemacht und es hat mir sehr gut gefallen mit diesen Kindern und dann ist es schnell gegangen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also mit dem Iro als Vorstellungsgespräch und so?
Oder? Ja, das...
Und das hat funktioniert?
Also wo will es Vorstellungsgespräch? Ja, zum Kindergarten gehen oder zum die Schule
zum, zum Kindergarten gehen.
Also als Vorstellungsgespräch, ja, nicht vom Vorstellungsgespräch. Genau, ja, genau. Nein, das ist... Also so die super harte Iro-Niete-Lederjacke-Zeit, die war bei mir kurz. Ich habe zwar noch, weiss noch, wir konnten Bewerbungsfotos machen in der Schule, wo es geheißen hat, im Semi damals, jetzt kommt ein Fotograf, der macht gratis Bewerbungsfotos, der kommt nächste Woche. Und das kostet zum Beispiel viel Geld, nutzen das wirklich. Und ich habe das natürlich total vergessen. Und der ist gekommen und ich bin dann wirklich mit dem Dead Kennedys T-Shirt, mit dem gekreuzigten Jesus am umgekehrten Kreuz und mit grün gefärbten Haar. Und weiss auch, er hat das Foto irgendwo noch und dann habe ich das T-Shirt umgekehrt. Also das ist ein todbeschissenes Foto geworden. Aber ja, habe mich da schon ein bisschen zusammengenommen, was ich auch können und habe versucht, einen auf gut zu machen.
Und dann ist der auch weitergegangen mit neuen Bands, also nebendran quasi Kindergarten gegeben, aber auch Bands gegründet, unter anderem die, wo man euch vermutlich am meisten in Verbindung bringt, auch namenstechnisch ein Begriff ist, der Failed Teachers, also die gescheiterten Lehrer. Da seid ihr auch viel Touren, viel unterwegs gewesen. Es ist echt so ein bisschen eine wildere Phase geworden, oder?
Ja, das ist... Oh Mann, ja, also...
Aha, schon alles vergessen.
Eigentlich. Ja, ich muss das erst nochmal richtig... Das ist, dort bin ich von Berlin zurückgekommen, habe dort 2 Jahre in Berlin gelebt und bin dann zurückgekommen und habe dann mit einem ganz guten Freund, wo Primarlehrer war, haben wir eine Band gegründet. Also Band, einfach das Duo. Und dort ist es auch vordergründig darum gegangen, dass wir eigentlich, wenn du auf der Bühne aufstehst oder Leute etwas machen, etwas bieten. Er hat nicht wahnsinnig gut können Gitarre spielen. Ich habe 2 Takte spielen am Schlagzeug, aber die halt sehr schnell. Und wir haben dann auch mehr performt und dann sind wir auf die Straße gespielt und haben Punk-Covers gespielt. Und das ist wahnsinnig lustig gewesen. Und das hat sich dann auch ausweiten bis wir dann in die Clubs gekommen sind und von immer grösseren Häusern angefragt worden sind für immer grössere Sachen. Und es hat dann so eine Eigendynamik entwickelt, wo wir wirklich nie etwas geplant, nie etwas gesteuert. Das ist einfach passiert. Und am Schluss ist es so weit gesehen, dass wir dann auch mehr geredet haben, als wirklich Musik gemacht haben. Aber wir haben dann wirklich auch in unglaublicher Weise ein grossartiges Label ist dann auf uns zugekommen und hat mit uns unbedingt eine Platte machen. Und das haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Unsere scheppernde Musik auf Platte, haben wir gedacht, das braucht es nicht. Und der hat uns dann überzeugt und hat dann auch das ganz gut gemacht, finde ich. Also ist eine gute Platte geworden, ja.
Das tönt irgendwie alles auch relativ leger. Also wir haben etwas gemacht, haben eigentlich gar nicht die Absicht gehabt, dass das dabei rauskommt, was jetzt dabei rauskommt. Und sind mit dem immer erfolgreicher geworden. Ist das jetzt Koketterie oder ist es tatsächlich so? Und ja.
Nein, es ist ja so... dass ich, wie gesagt, sehr viele Sachen mache. Und ich gehe an, was mich interessiert und denke, was noch das Publikum interessieren könnte.
Die denken schon an das Publikum?
Ja, unbedingt. Ja.
Also es geht nicht nur
mehr um... Nein, Ich bin einer, der schon immer im Auge hält, wer könnte das noch gut finden. Ich habe keine Lust, etwas in meinem Kämmerli zu machen und interessiert es keine Sau. Da bin ich da schon egoman genug.
Also raus muss man?
Raus muss man unbedingt, ja.
Was bedeutet die Bühne für euch?
Was bedeutet die Bühne für mich? Das gehört zu meinem Leben. Das ist so lang schon, jetzt 20 Jahre, stehe ich auf irgendwelchen Bühnen umeinander. Es ist für mich eigentlich Job geworden, Hobby. Also ich weiss nicht, andere haben ihr Auto oder gehen gerne ins Kino oder ich weiss auch nicht, sammeln irgendetwas. Und für mich ist es einfach die Leute unterhalten.
Aber vorstehen und auch sein, wo alle raufschauen oder zulassen oder wie auch immer, das ist ja schon etwas anderes als ein Auto fahren oder ins Kino gehen.
Ja, ich wollte einfach die Leute unterhalten. Ich bezeichne mich auch nicht irgendwie als Kabarettist, Komiker, Künstler oder so. Ich bezeichne mich immer als Entertainer. Ich finde, das passt eigentlich am meisten. Und es ist nicht einmal irgendwie, dass ich jetzt will, dass die Leute zu mir raufschauen. Sonst sind einfach Ideen im Kopf und man denkt, Gott, warum macht das nicht? Warum macht niemand ein Vinyl-Tarot? Warum passiert das nicht? Oder warum gibt es nicht? Es gibt Tausende von Punkbands und ich kenne aber keine Punkband, die irgendwie wieder ein bisschen gefährlich ist oder wo ein bisschen Zeug verschlägt oder die Leute beschimpft oder wo man auch einfach wirklich Scheiße findet. Das gibt es einfach nicht. Und da haben wir das gemacht. Das haben wir einfach immer das gemacht, wo mich gedacht hat, doch, das braucht es jetzt und das hätte jetzt einfach jemanden zu interessieren. Und dann gehen wir raus damit und so ist es auch meistens zum Glück.
Okay. Sich präsentieren ist ja schon noch mal etwas anderes. Was gibt euch denn das? Was bedeutet es für euch, vor Leuten zu stehen und etwas zu machen, zu performen?
Ein Haufen Stress vorher. Mhm. Vorher ist es meistens so, dass ich es hasse, wirklich. Das ist meine Art von Lampenfieber, glaube ich. Dass ich denke, Kopf, damit eigentlich könnte ich auch Fernfahrer sein, wäre auch ganz schön. Und dann aber bin ich auf der Bühne. Und manchmal ist es wirklich strenge Arbeit, wenn man nichts spürt von den Leuten, wenn irgendwie wenig zurückkommt. Aber vielfach kommt wirklich auch etwas zurück. Oder bei meiner Art von Performance sind also aufgebaut, dass da Reaktionen kommen. Das ist schon das, womit ich auch spiele. Und dann ist es toll. Dann ist es wie ein Surfen. Ich kann zwar nicht surfen, aber so stelle ich mir ein bisschen Surfen vor. Das ist wie eine Sauwelle, wo du halt drauf reitest und nach 2 Stunden ist es vorbei. Und du bist tot kaputt und dann bekommen wir noch ein Kompliment über und dann ist das ganz eine tolle Sache gewesen.
Wie hat sich denn euer Blick auf die Performenden verändert? Also wenn ihr an ein Konzert oder an ein Theater geht, wie seht ihr das? Macht ihr das überhaupt?
Muss ich sagen, sehr, sehr wenig eigentlich. Also ich habe auch so das Gabarett-Zeug und so, das interessiert mich nicht, kann ich wenig schauen. Auch ein bisschen aus einer Angst raus, dass ich auf eine Schiene irgendwie komme, wo ich denke, oh, das, was ich im Kopf habe, die finden das hier gut, die Leute, die da sitzen. Und das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt genau im Kopf habe. Müsste ich echt ein bisschen mehr in diese Richtung. Ist schon ein bisschen aus dem raus. Kritisch, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kritisch schaue ich das an, ja, wenn ich mal gehe.
Nicht reinsitzen und einfach mal schauen, was passiert.
Nein, das ist nicht mehr. Das ist halt, ja, das ist halt mein Job auch irgendwo durch und dann kommen automatisch ins Vergleich. Ja.
Mhm. Wir hören von eurer Band Riot Rules the Town, also von Failed Teachers, der Song Riot Rules the Town. Das sieht schon recht viel aus.
Ja, in letzter Zeit ist er wieder aktueller geworden.
Unruhe beherrscht die Stadt, auf gut Deutsch übersetzt. Was hat es mit diesem Song auf sich?
Nichts, das ist einfach der geile Titel, Riot Rules the Town Tonight. Und natürlich die Riot, jetzt haben wir es ja überall in Europa, wo die Leute auf die Straße gehen. Und wir haben es aber gleich aus einem jugendlichen Leichtsinn, dass man halt auch mal rausgegangen ist als junger Punk und irgendwie halt mal sich einen Mercedes gesucht hat und dort den Stern abgerissen hat und irgendwie ein Velo in die Reuss geschmissen hat. Das hat man halt einfach früher gemacht. Und das Gefühl haben wir so versucht, ein bisschen auszubringen. Wir benutzen den Song an den Konzert, um die Leute ein bisschen anzustacheln, gerade gegen Ende Konzert, um nochmal zu sagen, so, jetzt
müssen wir es nochmal tätschen. Wenn sie schon dran einzuschlafen.
Genau.
The Failed Teachers mit Riot Rules the Town. We'll be right back.
them. And you know this is your chance to keep this fire burning. Tomorrow you'll sit in chains, but tonight there are no worries. Oh Lord, hold the sun back down. I hate the morning light. Oh fuck, I feel so alive tonight. Tonight.
Nicht gut. So ist es Welle.
Ja,
dann lassen wir so.
The Fate Teachers Riot Rules the Town Tonight, ein Wunsch von Dominique Deville. Die eine Hälfte von Fate Teachers unter anderem und Entertainer, Kinder, Gärtner, Spielerfinder, Tausend Sassa, haben wir vorhin gesagt, Dominique Deville. Man hat jetzt so ein bisschen gemerkt, einfach das 1, 2, 3, 4 und los, das scheint in eurem Leben sehr, sehr wichtig zu sein. Ihr habt vorhin gesagt, ihr seid in Berlin gewesen, eine Zeit lang, 2 Jahre, 3 Jahre.
Mhm. Wer nicht?
Ja.
Wer nicht?
Ja, ja. Zum Leben ist das ja auch nochmal, ist auch nochmal eine Entscheidung, oder?
Ja, das ist ja.
Warum ist Berlin so wichtig gewesen für euch?
Warum ist Berlin ist gar nicht so wichtig? Es hat sich angeboten. Ich war halt Kindergärtner in einer kleinen Gemeinde von Luzern und habe ein geregeltes Leben gehabt, bis auf meine Bands und Projekte. Und habe irgendwann mal keine Lust mehr gehabt auf das alles und habe alles wirklich gekönnt und gemacht und bin dann auf Berlin. Der Ausschlag ist natürlich eine Freundin, die ich dort hatte. Mhm. Und bin dort runtergereist und habe dort 2 Jahre knapp mit Unterbrüchen habe ich dort mit Turner abgestoßen, habe dort gelebt von einem Tag aufeinander und habe dort meine besten Momente gehabt, aber auch ganz sicher meine schlimmsten Momente in Berlin. Ja.
Welche sind die schlimmsten?
Ja, also hätte so ein paar Momente gegeben, wo man einfach irgendwie total abbrennt ist, kein Geld mehr hat und wirklich irgendwie ein Schiess, also der hinterletzte Schiessjob irgendwie gehabt und irgendwie denkt, der Kopf ist stolz, irgendwie, was mache ich da überhaupt? Und ich komme, bin schon ein Jahr da und komme irgendwie nicht vorwärts. Das solche Moment hat es natürlich viel gegeben dort, gehört auch dazu. Und dann, ja, habe ich auch am Schluss einen sehr schweren Bühnenunfall gehabt, wieder auf der Bühne hat sich das abgespielt und bin natürlich, wie sich das gehört, Punkrock und so, nicht krankversichert gewesen. Und das ist einem dann ziemlich schnell bewusst geworden, was das heisst, wenn man da mit gebrochenen Knochen irgendwo liegt.
So einen schweren Bühnenunfall, was muss ich mir da drunter vorstellen?
Da muss man sich einfach drunter vorstellen, dass man, wie sich das gehört, von einem Boxenturm in die Leute runtergumpelt als Sänger von einer Band. Das macht man ja so, da hat man das mal noch ganz gut so gemacht. Und dann ist es halt so gewesen, dass unsere Band noch nicht so wahnsinnig bekannt war. Das heisst, auch noch nicht so viele Leute rum waren. Und ja, dann ist dann halt ein harter Aufprall auf den Boden gekommen. Ja. Jetzt kann ich darüber lachen, gut 12 Jahre noch einen, aber dort dann ist es schon nicht wirklich lustig gewesen.
Also ihr habt in dieser Zeit auch verdient als Hausierer, Plakatkleber, Schneeräumer, Erzieher und eben Punkmusik ist das Thema gewesen. Ja. Und dann ist eigentlich so zurückgekommen in die Schweiz und dann richtig Maschine anlassen, oder?
Nein, egal, das konnte ich auch nicht können. Ich bin ja da quasi kriegsversehrt heimgekommen. Ich habe kein Knie mehr gehabt. Das war mehrfach zertrümmert gebrochen gewesen. Also ich bin also rein schon von Mobilität her sehr eingeschränkt gewesen. Habe Schulden müssen abzahlen vom Sozialamt. Das musste ich auch müssen lernen, dass man beim Sozialamt zwar monatlich Geld bekommt, aber das dann irgendwann wieder muss zurückzahlen. Das alles, was man mal bekommen hat, wissen ja auch viele nicht. Und dann ist das so langsam, hat das wieder aber angefangen. Dann hat man wieder irgendwie einen Spieleladen mit Leuten gegründet oder ist eingestiegen mit dem Spieleladen und hat angefangen Spiele entwickeln und hat wieder eben wieder Bands und Zeug hat sich so auf Fuß fassen. Ja.
Und wie ist es dazu gekommen, dass am Schluss jetzt, wenn wir sagen, Kinderschreck als abendfüllendes Programm, wo dir auch allein auf der Bühne steht, dass das sich davon herauskristallisieren, also dass dann plötzlich quasi die performative Seite vielleicht auch
verbale grössere Rolle spielt? Ein grosser Teil ist ja auch Moderation bei mir, dass ich viele Moderationen gemacht habe und immer noch mache von Anlässen, auch von kulturellen Anlässen, aber auch von ganzen geschäftlichen Business-Anlässen, wo er auch eine Agentur gegründet hat für so Sachen.
Womit die Dienstleistung jetzt auch noch angepriesen werden.
Ja, genau, womit die Dienstleistung also noch nebenbei schnell. Ja, das muss man sagen, das tönt oft immer so dumm. Oder? Wenn ich Leute frage, was machst du und erzähle ich alles auf, das tönt wahnsinnig blöffermässig, aber es ist...
Ja, aber ich könnte auch sagen, ihr könnt euch nicht entscheiden.
Nein, ich habe viele Ideen und wollte einfach viel ausprobieren. Das ist eher. Das hat nicht mal mit entscheiden. Und es fallen auch ganz viele Ideen wieder weg, die mich dann nicht mehr interessieren, die einfach weg sind und wo ich dann nicht mehr muss irgendwie. Aber ja,
wie ist das
gekommen? Genau, wie ist das gekommen? Und durch die Moderationen habe ich irgendwie gemerkt, okay, auf einmal ist das so weit gekommen, das, was ich ansage, interessiert die Leute gar nicht mehr so wahnsinnig. Aber da, aber immer wenn ich komme, dann klatschen, zu blöd gesagt. Ja, und Fail Teach, das war ein riesiger Einfluss gewesen, dass wir dort das Zweite gewesen sind und dann wirklich auch das Musikmachen ist irgendwann wirklich nicht mehr interessant gewesen, sondern wir haben einfach nur noch die Leute versucht zu unterhalten. Wir haben auch nie richtige Instrumente gehabt, die sind kaputt gewesen, also wir haben da zum Teil nicht können spielen. Wir haben es dann auch so weit getrieben, dass wir die Instrumente kaputt geschlagen haben am Anfang und einfach eine Stunde lang nur geredet haben mit den Leuten. Aus dem ist das so...
Also aus der Not, Tugend, Improvisation, das auch suchen. Also
ja, und schon auch ein Kick jetzt, also mit, muss ich auch sagen, jetzt mit den Kindern, die da sind, mit der Familie, dass dann auch irgendwann mal, du kannst dich nicht mehr wahnsinnig zerfledern, mit, wenn du Kind hast, du kannst dich einfach konzentrieren, sagst, hey, was ist mir wirklich wichtig und wo will ich jetzt einmal etwas rausholen? Also da ist natürlich auch ein Umdenken stattgefunden, nicht mehr jeden Scheiß mitzumachen oder irgendwie alles, was einen gerade interessiert, gerade einzusteigen zu wollen, sondern sich ein bisschen fokussieren. Und da muss man natürlich auch den Support haben von der Familie, die ich auch habe, meine Freundin und meine Kinder und Eltern und so weiter und fast Schwiegereltern. Und auf der anderen Seite dann auch eine Agentur, wo dann wirklich auch jemand auf mich zugekommen ist, wo gesagt hat, hey du, komm, mach doch mal so etwas. Und ohne die Agentur, das würde das nicht gehen. Also das ist nur mit meinen Sachen würde ich nicht an die Bühnen oder an die Kontakte reinkommen, wo ich jetzt reinkomme.
Es fügt sich jetzt also alles so ein bisschen zusammen. Ihr habt es auch angesprochen, auch wenn man Kind hat, ist man fokussiert. Ihr seid Vater von einem 3-jährigen Bub und einer
9 Monate
alte genau. Tochter. Das heisst, ihr seid vielleicht auch ein bisschen gesetzter geworden, ein bisschen bürgerlicher geworden, kann man das sagen?
Ja, was ist schon bürgerlich?
Familienvater, Familie, zwei Kinder, Partnerin.
Ja, nein, das ist ja auch etwas Interessantes. Es hat so wahnsinnig viele neue Sphären geöffnet. Und ist für mich wirklich ein ganz tolle und hochspannende Sache jetzt gerade mit diesen Kindern. Auch wahnsinnig anspruchsvoll, dass wir nicht
vergessen. Ich habe ein Porträt über euch und eure Lebenspartnerin und eure Kinder natürlich gelesen. Ihr erzieht euer Kind oldschool, das heisst, also, sie hören Kassettli.
Das ist so. Also ich muss sagen, ich bin eher oldschool. Ich habe halt mit diesen neuen Medien wirklich gar nichts an. Wirklich so gar nichts. Das interessiert mich nicht, das reizt mich nicht. Hingegen zum Beispiel meine Freundin, die ist da anders, die hat da ein iPhone und hat auch da ganz natürlichen Umgang damit und macht und hat auch Kontakt mit ihren Hamburger Freunden über all die ganzen Sachen, die man da machen kann. Und ich halte jetzt einfach mal, wir haben zum Beispiel auch die Schallplatte daheim, also meine Kinder mein 3-jähriger Sohn kann eine Schallplatte auflegen und umdrehen und Nadeln aufsetzen und das haben wir immer so gestellt, wenn ich zu Leuten bin, die Kinder haben und die haben früher eine Platte gehabt und dann die keine Platte mehr und jetzt haben sie gesagt, Kind, machen die Nadeln kaputt und so weiter und ich wollte einfach nicht auf das verzichten, ich dachte, nein, meine Kinder lernen jetzt mit einer Platte umgehen, so ist es. Und ich habe einfach den wahnsinnigen Fundus an Kassetten von mir früher und dann hören sie die und ich finde halt die physischen Sachen schon noch wichtig, dass man so ein Kassettli umkehrt und anmacht und sieht, da ist ein Bändli, das durchläuft und so geht es dann auf den Ton abnehmen und dann kommt das irgendwie raus. Also wenn du so ein Silberding irgendwo reinschiebst und dann tönt es oder noch ein Knöpfchen irgendwo drückst und dann tönt es. Aber ich bin nicht einer, der das absolut ablehnt, wollte ich nur sagen. So ist es nicht.
Wie seid ihr denn? Ich meine, ihr seid ausgebildeter Pädagoge, ihr seid Kindergärtner, ihr habt immer mit Kindern zu tun. Ich nehme an, wenn man selber Kind hat, bei seinem eigenen Kind, ist man ein Tick anders. Oder wie ist das bei euch? Wie streng seid ihr?
Oh ja.
Oh ja?
Ja, es ist einfach, ich sage immer wieder jetzt gerade, mein Sohn ist gerade in einer wahnsinnigen Emanzipierungsphase, der hat jetzt einfach entdeckt, dass man auch Nein sagen kann und dass er auch eine Wirkung erzielen kann, wenn er Nein sagt, oder dass er auch seine Mittel einsetzen kann, also sprich schreien, sich am Boden werfen, irgendwie, wenn er mal etwas nicht will. Das merkt er jetzt ganz stark und das ist mir auch in meinem pädagogischen Wissen auch alles klar. Aber es gibt, ich sage immer den Leuten, wenn du Kind hast, du kommst wirklich einmal am Tag, kommst du einfach am Rand von deinen psychischen Grenzen. Also jeden Tag hast du eine psychische absolute Grenzenfrage, weil du nicht weiter weißt. Und da nützt mir auch mein ganzes Kindergartenwissen nicht. Sage ich immer 20 Kinder, kann ich einen Tag lang beschäftigen, ohne dass ich irgendwie wahnsinnig gestresst bin, aber mein eigener Sohn kann mich in einer Stunde absolut fertig machen, wenn er will.
Wie gesagt, also es hat auch so eine gewisse Distanz vielleicht, oder wie ist denn das?
Zu meinem Sohn jetzt?
Nein, zu die anderen 20 Kinder, die gehen dann wieder und die sind nicht.
Ja,
und,
auf jeden Fall, dazu kommt es natürlich, das ist auch ein anderes Alter, das kommt ja noch dazu. Aber ich merke, ich bin eigentlich relativ ein strenger Vater, sag ich mal. Also ich lasse sehr viel Freiraum meinen Kindern, aber mir ist wichtig, dass sie auch ihre Grenzen erfahren und sehen, hey, bist du eine? Kannst du alles machen, aber das ist die Grenze und über das nicht.
Und was sind denn Sanktionen? Also gibt es Strafen? Oder?
Ja, natürlich, Prügelstrafe, Leinsperren im Keller, klar. Nein, ich weiss halt, das gibt mir halt meine Ausbildung. Ich sehe halt jeden Tag, was mit Kind passiert, wenn sie halt keine Grenzen haben und wenn sie keine Konsequenzen erfahren, sage ich mal. Das heisst, ich melde eine Konsequenz an jetzt bei meinem Sohn und das sind dann halt Konsequenzen wie, jetzt gehst du ins Bett, oder gehst ins Zimmer, jetzt bleibst du im Zimmer, bist so, gut, dann nehme ich dir das Spielzeug halt weg, spielst du jetzt mal einen Nachmittag mit.
Aber ist man dann als Pädagoge feiger können sagen, jetzt ist da meine Strafe ziehe ich jetzt auch durch? Was ja viele Eltern sagen, ist, ja, ich kann ja nicht schauen, wie er jetzt in diesem Zimmer ist.
Ja, das sind auch so Sachen, also gerade wieder heute mit meiner Mitkindergärtnerin diskutiert, sie hat noch kein Kind. Und sagen, du, es fällt mir so manchmal auf, weißt du, fluchst so viel über Eltern im Kindergarten, weil es irgendwie etwas, weißt du, hast einen Elternbrief, hast du noch einmal gesagt, und gleich vergessen sie das Turnzeug mitzunehmen, und gleich vergessen sie das Wahlzeug mitzugeben, und so weiter. Und heute genau passiert, ich gehe mit meinem Sohn in den Kindergarten, und dann heisst es, Herr Döwil, wie ist Ihr Sohn angelegt? Wir gehen heute in den Wald, der kurze Hose und offen, sondern ich, oh Gott, oder noch einmal heim, geh holen, Sport in den Kindergarten. Also, ganz viel. Ich kann jetzt die Eltern besser verstehen. Sagen wir es so. Ich habe sehr viel kulanter Eltern gegenüber. Weil man merkt auf einmal, hey, es ist alles nicht so einfach, wie man das im Semi mal gelernt hat.
Letzte Frage. Ich habe eine Schlagzeile gefunden. Und ich dachte, die tönt recht schmissig. So ein bisschen an Rock'n'Roll Highschool. Es heisst Punkrocker im Kindergarten. Was wäre eure liebste Schlagzeile, die über euch erscheinen
sollte? Das sind doch schon so viele erschienen. also ein ausprägtes Selbstbewusstsein.
Kann nicht schaden,
hä? Ach mein Gott, zweites Programm nach Kinderschreck noch besser.
Das wir hören eure letzte Wunschmusik für heute. Misfits, Hatebreeders, zwei Sätze dazu.
Eine Band, die mich auch sehr geprägt hat, ein gruseliges Image, viel hochhör und gerade am Anfang sind die halt auch noch wahnsinnig innovativ gewesen.
Dominik Deville im Fokus, Entertainer, Kinderschreck, Kindergärtner, bis zu einem gewissen Punkt sehr wahrscheinlich auch Kindskopf. Mein Name ist Hannes Hugo, ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt zum Fokus, dann schickt dieses Mail fokus@srf3.ch.